Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Birgit Münch und ich freuen uns im Rahmen dieser Veranstaltung erste Überlegungen zum Thema Versöhnung im Zusammenhang mit Provenienzforschung und Restitutionsprozessen im Kontext NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut sowie postkolonialen Fragestellungen zu formulieren und zur Diskussion zu stellen. Wie Sie gleich sehen werden, entwickeln wir beide die Thematik heute unter anderem an Ausstellungsprojekten. Ich möchte heute fragen, inwiefern der Aspekt Versöhnung für Provenienzforschung und bei Restitutionsprozessen von NS verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut eine Rolle spielt. Dabei sollte differenziert werden, welche Bedeutung dem konkreten Kunstwerk und welche dem Prozess an sich beigemessen wird. Kann hier von Versöhnung gesprochen werden und Kunst dazu beitragen? Damit auch alle wissen, worüber ich spreche, möchte ich ganz kurz erläutern, was Provenienzforschung und Restitution sind. Die Erforschung der Provenienz meint die Rekonstruktion der verschiedenen Besitz- und Eigentumswechsel eines Kunst- oder Kulturgutes von seiner Entstehung bis zu seinem aktuellen Standort. Die heutige Restitution, also die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut an die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer, basiert in Deutschland auf Grundlage einer moralischen Verpflichtung, die Deutschland neben anderen Ländern auf der sogenannten Washingtoner Konferenz 1998 eingegangen ist. Laut den daraus resultierenden Washingtoner Prinzipien sind neben der Restitution, und das ist für die folgenden Ausführungen wichtig zu betonen, auch andere sogenannte faire und gerechte Lösungen im Umgang mit den betreffenden Kulturgütern denkbar. Beispielsweise Entschädigungszahlungen oder eine besondere Herausstellung bzw. Würdigung der durch den Nationalsozialismus geschädigten Personen. Obwohl das Jahr der Verpflichtung nun schon länger zurückliegt, sind Provenienzforschung und Restitution noch immer oder vielleicht auch seit einigen Jahren wieder ein hochpolitisches Thema. Die Provenienzforschung heute, also auch die wissenschaftliche Methode, kann nicht mehr ohne ihre gesellschaftspolitische Verantwortung gedacht oder betrieben werden. Aber warum wird sie von unserer heutigen Gesellschaft als so bedeutend bewertet? Und warum werden Steuergelder für die oft langwierigen und oftmals auch erfolglosen Recherchen zur Provenienz einzelner Kunst- und Kulturgüter ausgegeben? Um zu ermitteln, welche gesellschaftspolitische Rolle Provenienzforschung heute hat, möchte ich mit Ihnen in offizielle Papiere und Erklärungen schauen, was vielleicht etwas unüblich ist für eine kunsthistorische Veranstaltung. Diese offiziellen Papiere und Erklärungen erläutern zumindest von regierender Seite die Funktion von Provenienzforschung und Restitution in unserer Gesellschaft heute. In der 2019 überarbeiteten sogenannten Handreichung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, in diesem Fall war das Monika Grütters, die die Umsetzung der Washingtoner Prinzipien von 1998 gewährleisten soll, wird Provenienzforschung mit der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Unrechts in Verbindung gebracht. Ich zitiere: Das fruchtbare Unrecht des NS-Regimes kann nicht ungeschehen gemacht werden. Möglich und notwendig ist aber seine Aufarbeitung. Jedes einzelne Werk, dessen Provenienz geklärt und das vielleicht sogar restituiert werden kann, trägt zur Vervollständigung des immer noch lückenhaften Bilds der historischen Geschehnisse bei. Dieses Bild zu ergänzen, das sind und bleiben wir den ihres Eigentums und ihrer Rechte beraubten, von den Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Menschen und ihren Familien schuldig. Zitat Ende. Die Provenienzrecherche ist hier also primär als eine Methode der Vergangenheitsbewältigung verstanden. Gleichzeitig wird eine Verantwortung formuliert, die unsere Gesellschaft als Nachfolger der NS-Herrschaft noch immer trägt. Darüber hinaus werden die Entrechtung und der Eigentumsentzug im Zusammenhang mit der NS-Verfolgung betont. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung wird Provenienzforschung unter dem Stichwort Erinnerungskultur erwähnt. Ich zitiere: Wir begreifen Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Weg in die gemeinsame Zukunft. Wird hier zunächst definiert, um sich dann etwas später dazu zu verpflichten, dass sich die Bundesregierung weiterhin der Aufgabe stellen wird, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzuführen. Hier wird also ein anderer Aspekt hervorgerufen, nämlich einer, der in die Zukunft weist und den bestehenden Wertekanon aktiv gestalten möchte. Mittels der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit soll die aktuelle und zukünftige Gesellschaft reflektiert werden. Ein dritter Aspekt, der mit der Aufarbeitung von Kulturgutverlusten in Verbindung gebracht wird, ist der Wunsch nach globaler Verständigung. Dies wird im Stiftungszweck des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste formuliert. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist eine von der Bundesregierung eingerichtete Stiftung mit Sitz in Magdeburg, deren Schwerpunkt die Beratung und Unterstützung von Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen im Bund, den Ländern und den Kommunen im Umgang mit Kulturgütern ist, die in der Zeit des Nationalsozialismus im Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen entzogen wurden. Aber auch andere Unrechtskontexte werden in der Stiftung berücksichtigt, nämlich Kulturgutentzüge in der ehemaligen DDR oder SPZ sowie in ehemals kolonialisierten Gebieten. Die Definition des Stiftungszwecks öffnet mit dem Satz, ich zitiere: Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Kulturgutverluste sowie die damit zusammenhängende Förderung des internationalen Austauschs, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens. Eine Frage sollte hier sein, inwiefern der hier formulierte Gedanke, der sich auf Aktuelles oder auch Zukünftiges bezieht und weniger rückwärtsgewandt ist, auch in der Idee der Versöhnung zum Tragen kommt. Provenienzforschung und Restitution wird in den hier zitierten Passagen, also als Vergangenheitsbewältigung, als Wiedergutmachung historischen Unrechts, als Methode der Völkerverständigung sowie der Gestaltung unserer Wertegemeinschaft beschrieben. In diesen Aspekten kommen die zwei moralischen Rechtfertigungen für Restitution zum Tragen, die Frank Bönker und Klaus Offe bereits 1994 formulierten, nämlich die deontologische Begründung, also die moralische Verpflichtung, sowie die konsequenzialistische Rechtfertigung, die auf die zukünftigen Folgen einer Handlung zielt. Die deontologische Begründung basiert dabei auf dem nationalsozialistischen Unrecht und unserer allgemein anerkannten, noch immer währenden gesellschaftlichen Verantwortlichkeit für dieses Unrecht. Die konsequenzialistische Haltung resultiert aus einem Wunsch, und das wäre eine These, nach Versöhnung als Basis für eine Welt, die unseren aktuellen Wertenormen entspricht. Denn auch wenn in der Literatur zu Provenienzforschung und Restitution kaum oder vielleicht auch gar nicht, ehrlich gesagt, mit dem Begriff der Versöhnung, sondern vielmehr mit dem Begriff der Wiedergutmachung hantiert wird, bedient die hier vorgenommene Wiedergutmachung grundlegende Prinzipien der Versöhnung, nämlich den Ausgleich der Interessen durch die Idee der Gerechtigkeit, die auf Verständigung und gegenseitige Anerkennung beruht. Restitutionsprozesse sind also mehr als nur Vergangenheitsbewältigungsprozesse oder Vergangenheitspolitik, sondern können als Versöhnungsprozesse verstanden werden, denn beiden ist ein hoher symbolischer und ritueller Aufwand eigen. In den Debatten um Provenienzforschung und Restitution ist oftmals ein Fokus auf den Objekten zu erkennen. Und diese sind sicherlich auch zentral. Die Kunstwerke werden oftmals als Opfer oder Stellvertreter benannt. Auch das sollte noch zu diskutieren sein. Denn sind sie nicht vielmehr Zeugen der Verbrechen, die immer noch anklagen können, wenn man um ihre Geschichte weiß? Deswegen bereitet ihre Präsenz so großes Unbehagen. Ihre Zeugenschaft begründet sich damit, dass sie als Objekte unmittelbar anwesend hätten sein können, als die Opfer Leid im Nationalsozialismus erfuhren. Möglicherweise standen sie im Raum, in dem über eine Emigration gesprochen wurde, oder als die Gestapo Personen zur Deportation abholte oder sich Menschen aufgrund der auswegslosen Situation das Leben nahm. Ihre Materialität und Haptik lässt diese Zeugenschaft noch heute erfahrbar werden, wohingegen die meisten der Menschen entweder ermordet oder mittlerweile verstorben sind. Eine Versöhnung ist jedoch nicht allein durch den Akt des Zurückgebens zu erwirken, wie folgendes Beispiel zeigen soll. Ich möchte jetzt zum Fallbeispiel kommen. In Düsseldorf läuft aktuell die Max-Stern-Ausstellung und Sie sehen hier ein Foto von der Eröffnung dieser Ausstellung mit den, ich sage jetzt mal, staatstragenden Personen, die diese Ausstellung in diesem Jahr verantwortet haben. Das ist einmal der Kulturdezernent von Düsseldorf, die Ministerin, kennen Sie ja alle, Isabel Pfeiffer-Pünsken in NRW, der Vizekonsul Pierre Chalifour, das ist der Vizekonsul von Kanada und der Oberbürgermeister von Düsseldorf und die Ursula Mahler, die ist vom Landschaftsverband Rheinland, ein großer Träger auch von Museen hier in der Gegend. Genau. Versöhnung setzt Vergebung voraus, die Menschen einander frei gewähren. Das funktioniert nicht immer, selbst wenn der eigentliche Restitutionsprozess erfolgreich war. Diese Komplexität möchte ich anhand eines Beispiels verdeutlichen. Seit dem 2. September noch bis zum 30. Januar im nächsten Jahr ist im Düsseldorfer Stadtmuseum die Ausstellung Entrechtet und beraubt, der Kunsthändler Max Stern zu sehen. Diese Ausstellung hat eine lange Geschichte. Sie sollte nämlich schon vor knapp 4 Jahren, also im Frühjahr 2018, stattfinden. Max Stern, geboren 1904 in Mönchengladbach und 1987 in Paris verstorben, war Kunsthändler und Sammler. 1928 trat er nach einer Promotion in Kunstgeschichte und einigen Monaten Auslandsaufenthalt in Paris in die väterliche Galerie ein, die 1920 in Düsseldorf gegründet worden war. 1934 erbte er nach dem Tod des Vaters das Unternehmen und führte es noch bis 1937 weiter, bis er es zwangsweise aufgeben musste. Da er nach den 1935 verabschiedeten Nürnberger Gesetzen als jüdisch kategorisiert wurde, konnte er nicht in der Reichskulturkammer Mitglied bleiben, eine Voraussetzung, um als Kunsthändler tätig sein zu können. Er musste die Galeriehäuser verkaufen und die Kunstwerke wurden im November 1937 im Auktionshaus Lempertz versteigert. Im Dezember 1937 verzog Max Stern nach London, woraufhin seine Privat- und Firmenkonten in Düsseldorf gesperrt wurden. Im Zuge der Flucht seiner Mutter Selma Anfang 1938 wurden die Konten aufgelöst, um die Reichsfluchtsteuer zu begleichen. Zusätzlich musste er 2 Gemälde verkaufen. Andere Werke, die noch in Köln lagerten, wurden dann später im Januar 1941 konfisziert und versteigert. Auch die Exilgeschichte von Max Stern ist turbulent. Nachdem er in London eine neue Galerie eröffnet hatte, musste er diese nach Kriegsausbruch ebenfalls schließen und er wurde im Frühjahr 1940 als feindlicher Ausländer in London interniert. Er ließ sich nach Kanada verlegen, in der Hoffnung, dort freizukommen, was jedoch noch bis Sommer 1942 dauerte. In Kanada konnten sich Max Stern und seine Frau wieder eine Existenz im Kunsthandel aufbauen. Hier traten sie auch mäzenatisch auf und erhielten dafür mehrere Ehrungen. Als Rechtsnachfolgerin für das kinderlose Paar fungiert die Dr. Max Stern und Iris Stern Stiftung. Der Nachlass wurde testamentarisch an 3 Universitäten vermacht. Der McGill University und Concordia University in Montreal sowie der Hebräischen Universität in Jerusalem. Das 2002 gegründete Max Stern Art Restitution Project widmet sich der Auffindung und Wiedererlangung der im Nationalsozialismus entzogenen Kunstwerke und so kam auch die Idee für die Ausstellung in Düsseldorf zustande. Es gab nämlich ein Restitutionsgesuch an das Stadtmuseum in Düsseldorf. Ich zeige Ihnen hier das Werk, um was es ging, von Wilhelm Schadow, ein Selbstbildnis, was sich heute als Dauerleihgabe noch im Stadtmuseum in Düsseldorf befindet. 2013 erfolgte dann die Restitution des Gemäldes. Zunächst sah alles erfolgreich aus, denn die Direktorin des Stadtmuseums, Susanne Anna, konnte erstens erwirken, dass das Werk als Dauerleihgabe im Museum verblieb und zweitens, dass eine gemeinsame Ausstellung zum Leben und Wirken Max Sterns in Düsseldorf präsentiert wird. Das Projekt umfasste das Düsseldorfer Stadtmuseum, das Max Stern Art Restitution Project und ein kanadisches Kuratorinnen-Team sowie die jüdische Gemeinde in Düsseldorf. Im November 2017 wurde die Ausstellung von Seiten der Stadt Düsseldorf anscheinend überraschend abgesagt. Als Begründung galt eine Auskunfts- und Restitutionsgesuche in deutschen Museen und Zusammenhang mit der Galerie Max Stern. Als eigentlicher Grund wird in der Presse angeführt, dass die Stadt Düsseldorf die Ausstellung vermeiden wollte, da diese neben der Direktorin des Stadtmuseums ausschließlich von zwei kanadischen Kuratorinnen konzipiert worden war, denen mangelnde fachliche Qualifikation vorgeworfen wurde. Tatsächlich stellt sich hier eher der Eindruck dar, dass die Stadt Düsseldorf befürchtete, dass die Ausstellung die Restitutionsgesuche in Deutschland zugunsten des Max Stern Art Restitution Projects beeinflussen könnte. Der zunächst sehr positiv gestartete Restitutionsprozess endete damit in einem Eklat, der bis heute nicht geheilt ist. Denn die aktuelle Ausstellung wurde nun schlussendlich von der Stadt Düsseldorf, also dem Kulturamt, das also die Ausstellung 2017 abgesagt hatte, und einem Gastkurator veranstaltet. Sie fand weder unter einer Beteiligung der Direktorin des Stadtmuseums oder einer anderen wissenschaftlichen Mitbetreuung von Seiten des Museums statt, noch von einer der Nachfolgeinstitutionen nach Max Stern oder der Düsseldorfer jüdischen Gemeinde. Bis heute findet kein Dialog zwischen den direkt Beteiligten des Restitutionsprozesses in Kanada und Düsseldorf statt. Die Ausstellung macht deutlich, dass es nicht nur um die Rückgabe von Kunstwerken geht, sondern um mehr. Nämlich um ein Treffen und Agieren auf Augenhöhe, um partnerschaftliches Arbeiten und gegenseitige Anerkennung und um Konsensbemühungen, auch wenn es Differenzen gibt. Das trifft sich mit der Formulierung in den Washingtoner Prinzipien, dass es eine faire und gerechte Lösung gefunden werden soll. Der Antrieb zu Provenienzforschung und Restitution bedient damit wesentliche Aspekte, die auch in Versöhnungsprozessen zentral sind. Und sie zielen auf einen gleichberechtigten Austausch zwischen Deutschland und anderen Staaten. Darüber hinaus verdeutlicht dieses Beispiel um die Max-Stern-Ausstellung die herausragende Rolle von Museen in unserer Zeit als meinungsbildende Institutionen. Wie auch bei der Diskussion um die Kunst- und Kulturgüter und deren Restitution entspannte sich hier ein Streit über die Deutungshoheit der Geschichte. Und mit diesem Satz möchte ich gern überleiten zu Birgit Münch, die uns mehr über die Ausstellung in Museen erzählen wird.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung zum heutigen Abend. Und ich beginne, bevor wir in die Ausstellungsräume hineintreten, mit ein paar wenigen Überlegungen, welche Theorien wir verwenden oder betrachten können, wenn wir uns mit Kunst und Versöhnung befassen. Und das sind jetzt wirklich erste Ideen. Für den deutschen Philosophen Walter Benjamin bedeutet historische Erinnerung, und das wissen Sie, in klarer Abgrenzung zu irgendeinem positivistischen Verständnis der Aufgabe des Historikers, gerade nicht die geschichtlichen Ereignisse so darzustellen, wie sie vermeintlich wirklich waren. Vielmehr bedeutet es gemäß seiner posthum 1942 publizierten geschichtsphilosophischen Thesen, eine Erinnerung zu greifen, die in einem Moment der Bedrohung aufscheint. Sich zu erinnern, als eigentliche Aufgabe des Historikers verstanden, heißt für Benjamin somit, sich aus der Perspektive der Opfer erinnern, ihre Erfahrungen wieder hervorzuholen aus der breiten Spur der Vernichtung, die die Sieger und damit auch immer gleich die Täter in der Geschichte hinterlassen haben. Sich zu erinnern bedeutet, die Geschichte für ihre Opfer zurückzufordern. Einen weiteren wichtigen Aspekt bringt der französische Philosoph Emmanuel Levinas ein. Ausgehend von einem Diktum des babylonischen Talmuds, in dem die fast gleichlautenden Wörter Panem, Angesicht, und Penim, inneres Wesen, zueinander in Beziehung gesetzt werden, formuliert er einen grundsätzlichen Schutzauftrag für den sogenannten Anderen. Indem nämlich im Akt des Anschauens des Angesichts des Anderen dessen Inneres erkennbar wird, wird auch der Andere als immer schon zum eigenen dazugehörig erkennbar und deshalb unseres Schutzes würdig. In diesem Sinne oder primär im Sinne Benjamins argumentiert auch der nordamerikanische Literaturwissenschaftler Michael Rothberg. Allerdings bemüht er sich in seiner Studie The Implicated Subject aus dem Jahr 2019 um eine Überwindung der starren Dichotomie von Opfern versus Tätern, von der Benjamin noch ausgegangen war. Wenngleich auch diese Untersuchung Rothbergs in Zusammenhang seiner nicht unumstrittenen Thesen zur Kontinuität von europäischem Kolonialismus und deutscher Judenvernichtung steht, lassen sich aus ihr doch einige Anregungen zu unserem Thema der Versöhnung gewinnen. Diese ist für Rothberg, wie auch die Erinnerung auf der Versöhnung stets basieren sollte, multidirectional, muss also alle Gruppen mit einbeziehen, die sich als Teil der spezifischen historischen Erinnerungsgemeinschaft verstehen. Im Sinne Benjamins somit Opfer und Täter sowie alle Gruppen in der Grauzone zwischen diesen beiden Polen. Zudem sollte Versöhnung im Sinne Rothbergs als letztendliche Aufgabe historischer Erinnerung ernst genommen werden. Als Aufgabe also, die wiederum alle Teile einer spezifischen Erinnerungsgemeinschaft verpflichtet, nicht etwa historische Verbrechen zu relativieren oder ad acta zu legen, sondern vielmehr gerade auf der Basis einer aller beteiligten Gruppen gerecht werdenden Erinnerung Schlussfolgerungen für die Gestaltung einer gerechteren, inkludierenden Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Für unsere beiden Bereiche, also einerseits die Provenienzforschung, hier jetzt in Bezug auf NS-Verbrechen und meinen Bereich, in dem es um aktuelle postkoloniale Perspektiven am und im Museum geht, und ein kurzer Blick noch auf Objekte im öffentlichen Raum, bei denen, nennen wir es, Revisionen vorgenommen wurden, ist zu fragen, wie sich diese Revisionen im Kontext von Versöhnung diskutieren lassen. Im September 2019 traf das Amsterdam-Museum eine wichtige Entscheidung. Sie erklärte, dass in dem Versuch, to be more polyphonic and inclusive zu sein, die übliche Beschreibung des Jahrhunderts Golden Age, in dem die Niederlande die Weltbühne eroberten, aus seinen Ausstellungen komplett zu verbannen sei. Das Museum meinte, der Begriff Golden Age, goldenes Zeitalter, werde denjenigen nicht gerecht, die in dieser Epoche ausgebeutet wurden, in der die Niederlande an der Spitze der wissenschaftlichen Entdeckung und künstlerischen Errungenschaften standen. Tom van der Molen, der Kurator des 17. Jahrhunderts in diesem Museum, und Sie sehen hier die Porträtgalerie des Amsterdam-Museums, vormals Portrait Gallery of the Golden Age genannt, sagte, the Golden Age occupies an important place in Western historiography that is strongly linked to national pride. But positive associations with the terms such as prosperity, peace, opulence, and innocence do not cover the charge of historical reality in this period. The term ignores the many negative sides of the 17th century, such as poverty, war, forced labor, and human trafficking. Das Museum sagte, der Begriff werde in zukünftigen Ausstellungen komplett vermieden und der Name der ständigen Sammlung des Museums werde vom niederländischen goldenen Zeitalter, und Sie sehen hier, wie der Abtransport geschieht, in den Begriff Gruppenporträts des 17. Jahrhunderts umgewandelt. Also ein sehr neutraler Begriff. Der Umgang mit der niederländischen Kolonialzeit im öffentlichen Raum ist in den letzten Jahren zu einem heftigst umstrittenen Thema geworden, Straßennamen geändert und Fragen zur Relevanz von Statuen gestellt, die militärische Helden der Vergangenheit feiern. Hier noch einmal diese Veränderung in Worten. Natürlich haben wir es bei dem Begriff goldenes Zeitalter mit einem Begriff zu tun, der das gesamte, komplette 17. Jahrhundert füllt. und die Blütezeit der Wirtschaft, Gesellschaft und Kunst beschreibt und in vielen Ausstellungskontexten Anwendung fand. Ich zeige hier exemplarisch einfach nur, um auch diese Prosperität, das Wachstum darzustellen, die steigende Geburtenrate durch ein früheres Heiratsalter, die Westindische Company, die Ostindische Company, aber stellvertretend dafür nur ein Bild oder zwei Bilder, nämlich das Wachstum Amsterdams, wie Sie sehen, in einem unglaublichen Wachstumsprozess eingebunden und vielfältig thematisiert und so zum Symbol des sogenannten goldenen Zeitalters geworden. Gehen wir nach Belgien. Nachdem das Amsterdam Museum sich bewusst gegen den Begriff Golden Age entschieden hatte, hat das Maurits Haus in Den Haag, das Sie kennen, wenn Sie in Den Haag schon mal waren, natürlich durch Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring und weiteren ganz wichtigen Gemälden des 16., 17. Jahrhunderts, sich entschieden, eine Büste seines Namenspatrons aus dem Foyer des Museums zu entfernen. Und da gab es eine heftige Diskussion. Der Premierminister Mark Rutte sagt, warne davor, die ferne Vergangenheit mit den Augen der Gegenwart zu beurteilen. Es ist ein heftiger Streit entbrannt. Und Diskussion ging dahin, man könne die Vergangenheit nicht revidieren mit dem Entfernen der Statue, der Büste und verteidigt natürlich vom Museum, verteidigt von der einen Seite der Politik und vehement kritisiert von der anderen. Man hat sich dann entschieden, die Büste aus dem Foyer in einen Raum im Obergeschoss zu verbringen und dort auch eine Ausstellung anzugehen, die den Kontext der Diskussion quasi auch als Mittel zur Versöhnung, zum Dialog zunächst und dann zur Versöhnung vorschlägt. Das Wort Versöhnung, und da muss ich ebenso wie Ulrike Sass sagen, kommt selten vor. Ja, ich habe es in einigen wenigen Presseberichten gefunden. Es waren zwei oder drei. Es ist der Begriff an sich kommt selten vor in diesem Zusammenhang, aber es ist natürlich, er schwingt natürlich mit und ist zentral. Die Direktorin Emilie Gordenka, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, beschreibt, mein Argument war und ist nicht die ferne Geschichte mit der heutigen Brille zu beurteilen, sondern hier einen neuen Dialog zur Versöhnung zu beginnen. Und Sie sehen hier, dass man den Dialog, und das ist auch etwas, was Ulrike Sass eben auch ansprach, bei der Sternausstellung, also die Breitenwirkung einer Ausstellung, ist hier ein sehr schönes Beispiel, dass man versucht hat, dass die Geschichte hinter Johann Mauritz von Nassau mit der Nachbildung des Gebäudes in Zuckerwürfeln zu visualisieren. Ja, also wie entstand dieses Gebäude, wie entstand dieser Reichtum? Er entstand durch Ausbeutung und ein Modell des Mauritshäus aus Zuckerwürfeln versinnbildlicht eben die Zusammenhänge zwischen Sklavenwirtschaft, Zuckerhandel und der kulturellen Blüte. Ja, also diese Perspektiverweiterung auf die Hintergründe bereicherten die Debatte maßgeblich und eben auch das Zulassen verschiedener Erzählstränge, einerseits der Kunstmäzen, der positiv konnotierte, und andererseits die Frage, wie kommt es zu dieser herausragenden Position und zu den Möglichkeiten. Und dies wurde eben auch in einem Raum, also dieser mehrsprachige Dialog oder dieses mehrsprachige Erzählen dieser Geschichten wurde eben dann auch in einem Multimedia-Raum mit zentralen Bildern und Stationen Johann Moritz von Nassau-Siegens eingeführt. Wir kommen zurück nach Amsterdam. Als nun hier dann die Sicht auf die Ausstellung in Belgien im Amsterdam-Museum registriert wurde, entschied man sich auch hier nicht nur den Titel zu ändern, sondern auch hier versuchte man mit den Gruppenporträts, die ja im Grunde für viele das Bild des niederländischen 17. Jahrhunderts ausmachen, also die Gruppenporträts, denken Sie an Rembrandts Nachtwache als das berühmteste vielleicht, aber eben die Regentenbilder des ausschließlich weißen, männlichen und ganz selten weiblichen Protagonisten, Protagonistin zu erweitern, indem man in einer Fotoausstellung Persönlichkeiten, historisch belegbare Persönlichkeiten nachstellte. Ja, und wir haben Rühle, der hier als Jakob Rühle beispielsweise porträtiert wurde, und Elisir, Typhoon als Elisir, also Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, der zeitgenössischen Öffentlichkeit, die nun ihr Gesicht sozusagen boten, also ein Rapper und ein Fußballspieler, ja, die also wirklich eine breite Öffentlichkeit erreichen, auch über soziale Medien, die hier von den Fotografen in zeitgenössischer Kleidung des 17. Jahrhunderts an prominenten Orten in Amsterdam, beispielsweise auch im Rijksmuseum, in bestimmten Stadthäusern in Amsterdam, im Museum, im Theater visualisiert wurden. Ja, und wir haben da auch Frauen, wenn auch weniger, und diese direkte Gegenüberstellung und das Sichtbarmachen, das wirklich, ja, die Revision, wie sah die Gesellschaft der Zeit aus, ist ein wichtiger Weg hin zu einer Versöhnung, erstmal zu einer Klarstellung der Situation, zu einer Sichtbarmachung von Personen, die im Grunde nicht sichtbar sind. Ein schönes Beispiel ist Christina van der Heuken, die in Batavia geboren wurde, dem heutigen Jakarta, als Sohn eines Kaufmanns und einer ehemals versklavten Frau. Und sie ist dann ohne ihre Mutter, also von ihrer Mutter getrennt, fünfjährig in die Republik gebracht worden, während ihre Mutter weiterhin in der Sklaverei in Batavia verblieb. Und war dann als Haushaltshilfe in Amsterdam und Rotterdam tätig. Und es gibt eben, das ist sehr spannend, Schriftquellen, die besagen, dass sie dann aufgrund ihres Temperaments und ihres Fehlverhaltens in das Spinhuis inhaftiert wurde, also das quasi Frauengefängnis zur Umerziehung des schlechten und unangemessenen Lebenswandels. Und auch das ist in der Ausstellung gezeigt. Die Person wird visualisiert. Also es gibt, man gibt ihr ein Gesicht, und die Textquellen werden eben auch genannt. Und ein ganz wichtiger Bereich, den Elisir, den wir eben gesehen haben, ein Versklavter und auf Beit Haim, also auf dem sephardisch-jüdischen Friedhof in Amsterdam bestattet. Also der gute Sklave Elisir, Bom Servo Elisir, ist auf dem Grabstein zu lesen. Also eben gerade auch die Verbindung der jüdischen Gemeinde im Bereich der Sklaverei wird thematisiert in der Ausstellung. Also auch ein ganz wichtiger und aktueller Punkt. Ein kurzer Blick noch nach Paris. Auch hier gab es eine Ausstellung 2019, die etwas ganz Neues versuchte, nämlich, wie kann ich einem Modell einen Namen geben? Wie kann ich die Lebensumstände eines Modells, der Künstlerschaft, ja, ein Gesicht geben, einen Namen geben? Wie komme ich an die Geschichte des Modells heran? Ist das eine freiwillige Porträtsitzung gewesen oder ganz und gar nicht? Und bislang war in der Forschung da gestreikt worden, und man hat dann an einem so prominenten Bild wie Edouard Manets Olympia versucht, und das auch erfolgreich versucht, die blumenbringende Dienerin zu identifizieren. Und man kann anhand von Schriftquellen, und das hat diese Ausstellung getan, also die Lebensumstände skizzieren lernen. Man weiß, dass Manet von einer Loire, einer très belle négresse, mehrfach spricht. Sie habe für ihn Modell gesessen in seinem Atelier in der Rue Guyot im Norden von Paris. Und es gibt mehrere Porträts von ihr. Sie war als Kindermädchen tätig und Sie sehen hier von Manet ein weiteres Bild und ich habe die Titel hier auch ganz bewusst gelassen, wie sie in der Forschungsliteratur aufkommen und wie auch Manet es bezeichnet hat. Und interessant ist eben, dass wir hier sogar die Lebensumstände uns denen annähern können. Wir haben einen Namen nun nach dieser Ausstellung. Wir haben frühe Fotoarbeiten, die Frauen in ganz ähnlichen Rollen zeigen und die auch berichten können über die Situation. Ja, also ein ganz neuer Zugang zum Thema. Und auch das eine aktuelle Position hierzu, eine Künstlerin, Elizabeth Colomba, die versucht hat, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Geschichte von Loire quasi gemalt hat, auf dem Weg zum Atelier von Manet. Also sie versucht quasi der Frau ein Stück weit eine Biografie zu geben. Viel beachtet das Werk. Sie hat große Ausstellungen nach diesem Projekt erhalten. Auch hier wieder eine ganz wichtige Verbindung zwischen alter Kunst und aktuellen Positionen, ja, die eine breite Öffentlichkeit erreichen können. Kommen wir noch zum Thema der Titel, der Umbenennung. Versöhnung durch Umbenennung. Ein wichtiges Thema, denke ich, was uns beschäftigen muss. Denn wir sind immer noch nicht imstande, uns zu lösen von Titeln, die nicht zeitgenössisch sind. Und ganz bewusst sage ich das. Ja? Also wenn ein Künstler einen Titel gegeben hat, dann bin ich auch dafür, diesen Titel weiterzuführen. Aber im Fall von Rembrandts Weißer Negerin, in Anführungszeichen jetzt, die Büste von der afrikanischen Frau, das sind alles keine zeitgenössischen Titel. Das sind teilweise Titel des 18. Jahrhunderts, beispielsweise Gersin, ein Kunsthändler in Paris, Watteaus Freund, hat einen Titel entwickelt, der dann aber unreflektiert weitergeführt wird. Auch das wäre ein wichtiger Punkt, als Akt der Versöhnung hier genauer hinzuschauen. Albrecht Dürer, die Negerin Katharina, die immer unter diesem Titel läuft. Dürer hat hier nur geschrieben Katharina und das Alter. Ja, wenn Sie sehen, was er über die Silberstiftzeichnung geschrieben hat. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe ein bisschen schneller weiter. Also wichtig wäre als Friedensangebot eben, und das haben diese Ausstellungen versucht, die Handlungsfähigkeit der Kolonialisierten herauszuarbeiten, die Agency, und ihnen eine Stimme zu geben oder ein Gesicht zu geben, die Geschichte zu rekonstruieren. Und dass es problematisch ist und dass wir manchmal an den Grenzen stehen, das möchte ich nur an diesem Beispiel kurz zeigen. The Yarmouth Collection ist ein Gemälde, ein sehr großes Gemälde, 165 auf 246 Zentimeter, bei dem der Earl of Yarmouth quasi seinen Besitz malen ließ, kurz vor dem Bankrott und dem Verkauf der Sammlung. Und Sie sehen hier Vanitas Stillleben, unglaublich viele Elemente, die auf die Vanitas-Thematik hinweisen, auf Opulenz, auf das Fremde, auf Luxus. Sie sehen da einen Pagen, einen sogenannten Mohrenpagen, wie es auch in den zeitgenössischen Quellen bezeichnet wird. Und sie haben aber in der Mitte auch die Tochter des Earl of Yarmouth, die kurz vorher verstorben ist, also die diese in voller Blüte stehenden Blumen in der Hand hält, als Zeichen, dass ihr Leben hier zu Ende gegangen ist. Und sie sehen auch hier, wie schwierig es ist, dass nun in die Interpretation hineinzubringen, denn im Grunde ist die Tochter ganz gefangen in diesen Objekten und man fragt sich, wer ist nun das Objekt und wer ist das Ding? Ja, also verdinglichter Besitz, er malt hier seinen Besitz, gehört nun der Page genau wie die Tochter zum Besitz des Earl of Yarmouth, wie ist das zu interpretieren? Oder ist sie vielleicht sogar noch stärker Besitz, weil sie noch stärker eingeengt ist in das Arrangement. Das sind ganz spannende Fragen, denen man sich hier auch zuwenden kann. Letztes Beispiel, eine Ausstellung, die mich sehr bewegt hat, die vielleicht einige gesehen haben in diesem Jahr, im Corona-Jahr in Amsterdam, Slavery 10 True Stories. Also anhand von 10 Biografien wird die Geschichte der Sklaverei erzählt. Und was ich besonders faszinierend fand, dieses Bild habe ich geschossen, das finden Sie nicht im Internet. Ich habe es nirgendwo gesehen, die Fassade, in der, wo immer die Ausstellungen plakatiert sind und dann eben die großen Künstlernamen prangen, sind hier die 10 Namen der Personen, der einzelnen Fallbeispiele gezeigt. Ja? Wally, Paulus etc. Also sie sind jetzt im Mittelpunkt, man gibt ihnen einen Namen. Und die Ausstellung hat auch ähnlich wieder wie die Ausstellung im Amsterdam Historischen Museum eine große Internetpräsenz gehabt, die immer noch, man kann also in die einzelnen Räume hineingehen, man kann die einzelnen Personen kennenlernen. Und auch hier gibt es wieder zeitgenössische Prominente, wie hier der Kickbox-Weltmeister, den ich vorher nicht kannte, aber in den Niederlanden ist er sehr bekannt, der hier seine Geschichte erzählt. Also es gibt wieder so eine Kontinuität. Seine Vorfahren arbeiteten auf der Plantage, auf der Wally, ein versklavter Mann, der beim Versuch des Ausbruchs des Desertierens umgekommen ist, ja, mit dem Tode bestraft wurde. Und seine Vorfahren waren eben auf der gleichen Plantage und haben überlebt. Ja, und diese Verbindung, diesen Versöhnungsakt im Grunde dadurch, dass man die eigene Geschichte auch, die eigene Vergangenheit auch erzählt und bereit ist, hier sich zu öffnen, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und auch Grund für den großen Erfolg der Ausstellung, gepaart eben mit zahlreichen Dokumenten des Cultural Heritage in Form von Briefen, von Tätowiermaschinen der Sklaverei, also Objekte, die auch wirklich sehr eindeutig in der Aussage sind. Ich komme ganz am Schluss noch zu einer eigenen Ausstellung, die wir planen mit dem Pierson Museum in Amsterdam und dem LVR Landesmuseum in Bonn. Da soll es nämlich um genau diese Fragen gehen, aber natürlich in einer etwas anderen Form. Wir schauen uns Stillleben an und wir sind beim Titel noch, gehen wir in zwei verschiedene Richtungen. Das Stillleben soll eben nicht still sein, es soll erzählen, es ist nicht harmlos, wie es vermeintlich zu sein scheint. Und es sind keine goldenen Zeiten und das haben wir eben auch in einzelnen Kontexten gesehen. Das Allard-Pierson-Museum, das wissen Sie, sicherlich ist das Universitätsmuseum der Freien Uni Amsterdam und die Ausstellung wird danach dort gezeigt. Das ist auch eine Ausstellung, die nur mit wenigen Objekten arbeitet, die aber eben den Kontext der vermeintlich harmlosen Dinge eingruppiert. Ja, wo kommen denn die Güter her? Wie sind die gekommen, auf diesen Tisch zusammengekommen? Was kann man erzählen über Schokolade, über Zucker, über die Herkunft von Perlmutt und wie ist dieser Reichtum zu erklären und was ist auf der anderen Seite dann mit der Ungerechtigkeit, mit der asymmetrischen Abhängigkeit, wie wir es auch im Cluster haben, Slavery. Und auch hier geht es dann wieder auch auf die Geschichte der Black Community in Amsterdam zum Beispiel und die Frage, was sind hier für Personen dargestellt als Möglichkeit. Akt der Versöhnung, auch eine Frage, die hier wichtig ist, was muss ich zeigen, was darf ich zeigen, was darf ich nicht verbergen. Wir haben hier ein spannendes Beispiel, das Haus der zwei Mohren, das bereits 1766 unter diesem Namen Morianen Boven de Deur, also über der Tür angebracht, ein Mann und eine mit Oberkörper entblößt gezeigte Frau, war ein Haus in der Herrenkracht 514, oder ist das Haus befindet sich immer noch, gibt es immer noch, das von Hendrik van Horn und Nicolas van Horn besessen war. Beide besaßen eine Zuckerraffinerie und waren auch Besitzer der Kolonie des heutigen Guyana. Dieses Haus gehörte in den 60er, 70er Jahren der Theologischen Fakultät der Universität Amsterdam. Und dann hatte man kurzerhand die Köpfe in Metallboxen verpackt. Also man hat sie unsichtbar gemacht. Später hatte man sie auch abgenommen. Heute sind sie wieder zu sehen. Und man hat heute Führungen, die Geschichte des Hauses erzählen. Aber man hat vermieden, da jetzt große Schilder, große Tafeln anzubringen. Ja, was passiert hier? Also das Beispiel lädt ebenso zum Dialog über das Konzept der Versöhnung ein. Nach George Floyds Ermordung im Frühsommer 2020 stehen diese Führungen nochmals in einem ganz anderen Licht. Ja, Denkmäler wurden gestürzt, verändert, kontextualisiert, aber wie soll der Umgang mit dieser Form von Heritage aussehen? Und wie weit darf man Denkmäler verändern? Ja, reicht es, eine Tafel anzubringen? Ein Ansatz, der mir da sehr gut gefällt oder der, denke ich, spannend ist, ist der von Norbert Huse, ein bis zu seinem Tod Kunsthistoriker an der TU München und auch Denkmalpfleger, der vom unbequemen Denkmal spricht. Ja, Difficult Heritage ist auch ein wichtiger Begriff. Also wie können wir diese Skepsis, dieses Unbehagen zum Ausdruck bringen? Wie können wir es schaffen, einen Akt der Versöhnung herzustellen mit den Objekten, den Dialog zu starten, ohne dass wir die Geschichte falsch erzählen oder gar ausblenden? Ja? Und dieses Reframing, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich glaube, den wir bei Versöhnung durch Kunst im Auge behalten müssen. Und meine letzte Folie, als die Slavery-Ausstellung in Amsterdam, die vom 18. Mai bis 29. August gezeigt wurde, wie ich bereits sagte, also mittendrin, in Halbzeit quasi, entschuldigte sich die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema für die Rolle der Stadt in der Geschichte der Sklaverei. Sie sagte, it was time to engrave the great injustice of colonial slavery into our city's identity. Bereits ein Jahr zuvor hatte der Stadtrat sich für die Entschuldigung ausgesprochen und der Tag war kein zufällig gewähltes Datum. Es war der jährliche Erinnerungstag an die Abschaffung der Sklaverei 1863. Für diese Entschuldigungsgeste. Ja, Keti Koti ist der Name dieses Tages, also das Zerbrechen der Ketten. Auch wenn dies nur implizit im Raum steht, die Ausstellung Slavery trug durch ihre große mediale öffentliche Wahrnehmung dazu bei, dass die Entschuldigung zustande kam. Das einpackende Büßen, das verschwinden lassen, wie vormals in der Herrenkracht geschehen, würde, um nochmals an Levinas zu erinnern, nicht funktionieren. Der andere ist immer schon das eigene, das Fremde, niemals wirklich fremd in ontologischer Hinsicht, sodass der Täter im potenziellen Opfer eigentlich sich selbst erkennen können muss. Um sich selbst erkennen zu können, braucht es die Wirkmacht eines Objekts. Und wir, Frau Sass und ich, wir glauben, dass Kunstwerke, Artefakte hier eine ganz wichtige Wirkmacht ausstrahlen und auslösen können. Und dies gilt für den Bereich der Provenienzforschung ebenso wie für die postkolonialen Perspektiven. Vielen Dank.